Unser Herr Jesus Christus will Ihnen seinen Geist geben. Er spricht, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sagte Jesus von seinem Geist, den empfangen sollten, die an ihn glauben. Und Sie finden überall in der Bibel große Zusagen, wo Gott sagt, ich will das tun. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und die meine Rechte halten und danach tun. Wir wollen miteinander das Lied singen, das Gebetslied. O komm, du Geist der Wahrheit. 108, die Verse 1 bis 4. 108. Beten. Unser Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken und dich preisen, dass du selbst deine Gemeinde bis in unsere Tage hinein baust und am Leben erhältst. Du hast durch deinen Geist Menschen erweckt und lebendig gemacht, träge, tote Herzen mit Liebe erfüllt. Und wir möchten dich auch bitten, dass wir heute in unserer gleichgültigen und glaubensarmen Zeit nicht bloß pro forma Christen sind, sondern von deinem Heiligen Geist erfüllt. Und dass wir brennend von dir reden und vor der Welt ein Zeugnis von dir geben, dann möchten wir dich bitten, dass dein Wort uns heute trifft, dass es in unser Gewissen sich hineinbohrt, Schuld aufdeckt, überführt, aber auch deine wunderbare Vergebungsmacht uns groß macht. Wir wollen dir danken, dass du jeden von uns heute reich beschenken willst. Jeden von uns willst du segnen durch deinen Geist. Und wir dürfen dir jetzt in der Stille sagen, wo es bei uns so dürr ist, wo es bei uns so leer ist und wo wir deinen Heiligen Geist besonders brauchen. Wir beten in der Stille. Wir danken dir, dass du als der gute Vater deinen Kindern den Heiligen Geist gibst, wenn sie darum bitten. Amen. Es fällt mir schwer, bei der Schriftlesung auszuwählen, weil in der Bibel so viel Zusagen von der Kraft und Macht des Heiligen Geistes kommen. Schon im Alten Testament fängt das an, die große Ankündigung des neuen Bundes ist ja, dass er mit dem Geist Gottes in den Herzen hineingeschrieben ist, nicht bloß mit den Buchstaben des Gesetzes. Es gibt eine richtige Verwandlung von Menschen. Unvergleichlich hat Paulus im Römerbrief das Werk des Geistes Gottes beschrieben. Ich lese zuerst aus Römer 8, aus dem 11. Vers, da geht es darum, wie das Glaubensleben wirklich ein Stück unseres Wesens wird, von innen herauskommt. Und Paulus sagt, wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das soll geschehen, dass wir heute Menschen werden, die durch den Geist Gottes so lebendig werden, dass wir Frucht bringen können für ihn. Und jetzt lese ich noch aus Vers 26 bis Vers 30 aus dem gleichen Kapitel Römer 8. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Es gibt es trotzdem im Leben der Gläubigen. Sie dürfen das nicht verwechseln und meinen, wir würden jetzt so halbstarke Typen. Wir bleiben äußerlich in unserer ganzen menschlichen Existenz immer sehr schwache und angefochtene Leute. Aber der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser sei der Erstgeborene unter vielen Brüdern, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Nun wollen wir miteinander das Lied, das Pfingstlied singen, 106. 106. Vielleicht sind manche unter Ihnen, die Melodie noch nicht ganz kennen, aber die anderen werden sie umso sicherer mitziehen. Es ist eine sehr schöne, ansprechende Melodie, 106, die Verse 1 und 2 und dann die letzten drei Verse, 6, 7 und 8. Schade, wir hätten auch noch gern eingesungen, aber es war ganz hinten. So, es herrscht unter manchen Christen eine sträfliche Unwissenheit über die Bedeutung des Heiligen Geistes. Und wenn sie nicht einmal Bescheid wissen, wie sollen sie dann die Kraft des Geistes Gottes erfahren können? Manche meinen, wir würden wenig davon reden. Oh, ich weiß, wie oft wir im Laufe des Jahres auch das Thema haben, sogar mit Lehrpredigten in der Vergangenheit. Ich denke auch noch so gerne an verschiedene Bibelstunden, die uns Fritz Grünzweig gehalten hat, der ein wunderschönes Büchlein über das Werk des Heiligen Geistes geschrieben hat. Ich möchte heute Morgen mit Ihnen Worte lesen, in denen Jesus sagt, was der Geist Gottes tut, was sein Werk ist. Johannes 16, in den Abschiedsreden, Johannes 16, Vers 5 bis 15. Wenn Sie es aufschlagen, ist gut, wenn Sie nachlesen können, dass wir nur die Jesusworte als Fundament unseres Glaubens haben. Überschrieben das Werk des Heiligen Geistes. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, so sagt Jesus. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich, Jesus, verherrlichen. Denn von dem Meinen, also von dem, was Jesus geoffenbart hat, von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird es von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. An so einem herrlich strahlenden Pfingsttag, da muss man ja fröhlich sein. Ich genieße das auch in den Frühlingstagen. Ich kann es Ihnen nur immer und immer wieder sagen, wenn die Sonne leuchtet und die Sonne strahlt und man all das Schöne dieser Welt so in vollen Zügen genießen kann. Aber auch wenn es in Ihrem Leben dunkel ist und wenn Sie Schweres tragen müssen, dann muss das zum Besten dienen. Und darum will ich heute nicht über Sonnenschein und Frühlingsblüte reden, sondern ich möchte zu Ihnen reden über das, was Sie in Ihrem Leben belastet. Es kann ja sein, dass Sie heute hier sind und sagen, mein Herz ist voll Trauer. Und Sie werden nicht damit fertig und Sie schreien zu Gott und Sie sagen, nimm mir doch das Schwere weg. Und er nimmt sie Ihnen nicht weg. Sie würden sich ja eines Schatzes berauben. Wir müssen immer wieder sagen, was ja die Bibel vielfältig sagt, dass Kreuz und Leiden auch zu unserem Leben gehört. Und wir gerade durch das Schwere, das uns Gott schickt und das wir aus der lieben Hand Gottes nehmen, umso mehr die köstlichsten Gaben Gottes erkennen können. Und ich habe den Eindruck, wir können die Gabe des Heiligen Geistes, auch die großen Zusagen Gottes, nur richtig erkennen, wenn wir sie auch suchen, wenn wir uns auch läutern lassen, immer wieder durch das, was uns widerfährt, was uns aufhält. Damals hat Jesus mit seinen Jüngern gesprochen und sie waren sehr, sehr traurig. Und Jesus sagt, das ist gut, dass ihr traurig seid. Jetzt seid ihr offen und bereit, auch die größte aller Gaben zu empfangen. Ihr werdet den Tröster kriegen und den brauchen sie am Pfingsttag. Manchmal sind wir gar nicht auf Trost gestimmt. Wir sagen, warum denn das? Aber wenn Jesus schon den Geist Gottes einen Tröster nennt, dann wird er wissen, dass wir das brauchen, immer wieder in unserem Leben. Einen, der uns aufrichtet, der uns wieder mutig macht, der uns neue Freude schenkt, der uns aus der Schwermut herausholt und der uns aufrichtet und erquickt. Ich will ihn zu euch senden. Jetzt habe ich wieder meine Gewohnheit treu, das so gegliedert. Ich meine, wir können es dann uns ein wenig besser ordnen. Der Geist Gottes macht uns gewiss. Der Geist Gottes macht uns gewiss. Ich habe lange gerungen, noch bis vorhin, ob ich nicht immer wieder ein wenig meine Leitsätze umschreiben soll. Das mag sein. Ich habe zuerst gesagt, der macht alles hell. Der macht das Dunkel hell. Wir können das jetzt auch auf verschiedene Weise ausdrücken. Das, was uns hier die Bibel sagt, ist viel umfassender, als wir es mit unseren Worten wiedergeben können. Zuerst einmal, lasst uns nochmal stehen bleiben bei dem, was die Jünger damals bewegt hat. Sie waren traurig. Sie hätten gerne Jesus sichtbar bei ihnen gehabt. Verstehen Sie das? Versteht das gut? Hätte es ihnen oft auch gewünscht. Wie wäre das, wenn Jesus an meiner Stelle hier heute Morgen predigen würde? Wäre es nicht toll? Sichtbar, leibhaftig. Wenn bei einem Krankenbesuch nicht wir mit unseren zaghaften Worten reden würden, sondern Jesus würde die Hände auf sie legen und sie segnen, wäre doch herrlich. Verstehe die Jünger so, dass sie Jesus in seiner irdischen Gestalt festhalten wollten. Wenn Jesus heute kommen würde und würde mit den Zweiflern reden, wie würde er die Zweifler überwinden, wie würde er die Gleichgültigen erschüttern, wie könnte er Ungläubige überführen, wie könnte er uns das Wort auslegen. Aber jetzt sagt Jesus, es ist gut, dass ich hingehe, es ist gut, sagt Jesus, dass er nicht mehr leibhaftig unter uns ist. Warum denn? Wo Jesus leibhaftig über die Erde ging, da war er auch Zeit und Raum unterworfen. Er konnte, wenn er in Kapernaum war, nicht gleichzeitig in Jerusalem sein. Er konnte nur mit der Frau am Brunnen reden und nicht gleichzeitig mit einem Kranken oder Aussätzigen. Er konnte nur an einer Stelle sein. Und es ist wirklich so, dass der Geist Gottes nun alles, was Jesus gebracht hat, in einer Fülle, einer Vielfalt von Menschen gleichzeitig bringen kann. Der Heilige Geist macht alles, was Jesus gewirkt, gebracht, geredet hat, lebendig und spricht das so in einer noch viel vollkommeneren Weise, als es die leibhafte irdische Erscheinung von Jesus tun könnte. Ist doch wichtig, dass man das weiß. Und noch ein Unterschied, den ich hier deutlich machen muss. Als Jesus damals mit den Menschen geredet hat, konnten viele der Menschen das Wort gar nicht verstehen. Jesus hat wunderbare Worte gesprochen und sie glaubten nicht um ihres Unglaubens willen. Nicht einmal Jesus, der Sohn Gottes, hat den Unglauben überwinden können. Oder heißt es mal, o ihr Toren und trägen Herzen. Wir haben in uns so eine irdische Schwerkraft. Wir sind so erfüllt mit unseren irdischen Gedanken, dass wir die Gedanken Jesu gar nicht verstehen können. Ist es nicht groß, dass der Geist Gottes gleichzeitig unsere Herzen verändert, unsere Ohren öffnet? Immer wenn vom Geist Gottes gesprochen wird, dann wird gesagt, dass er uns, die Hörer, verändert. Darum ist jetzt viel, viel mehr geschehen mit der Ausgießung des Geistes, Die Worte Jesu werden lebendig, sein Werk wird uns klar, wir können es verstehen und der Geist Gottes weckt Glauben. Die Leitsätze, die die Konfirmanden auswendig gelernt haben und am letzten Sonntag hier noch einmal uns mit uns ausgesprochen haben, die sagen ja das ganz deutlich. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft oder Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen. Der Heilige Geist hat das gemacht, er hat mir Glauben geweckt. Im Glauben geheiligt und erhalten. Ohne Geist Gottes wäre das Jesuswerk nutzlos für uns. Wir könnten auch nicht glauben. Er macht es uns lebendig und bringt es uns nahe. Und wie war das damals am ersten Pfingstfest? Und dann immer und immer wieder. Das waren Frühlingstage der Gemeinde. Da wurde nicht bloß gepredigt, sondern man hat die Wirkung gesehen. Da waren plötzlich Menschen voller Liebe. Da war Gemeinschaftssinn. Da stand einer für den anderen ein. Da lebte die Art Christi im Wesen der jungen Christengemeinde. In ihrem ganzen Verhalten war das abzulesen. Wenn wir vom Heiligen Geist reden, dann müssen wir leider immer auch von falschen menschlichen Ansichten über den Geist Gottes reden. Es tut uns immer so leid, aber das ist ein Trick vom Teufel, dass er uns an der Stelle, wo es um Heil, um Leben, um Rettung geht, dass er uns dort den Zugang verbarrikadiert. In unseren Tagen meinen viele, Heiliger Geist, das wären gewisse Frömmigkeitspraktiken, gewisse Gebetshaltungen, gewisse Formen von Lieder. Eine andere Art des Betens. Oder auch, das sind bestimmte Menschen. Passen Sie doch hier auf. Und ich leide daran und habe es Ihnen oft gesagt, wenn man etwa eine Berufskaste wie uns Pfarrer schlichtweg als Geistliche betitelt, das ist ein Unfug. Bloß weil man einen gewissen Gehalt bezieht. Ich kann den Geist Gottes weder an Gemeinden noch an Frömmigkeitsformen noch an Riten ablesen, sondern was? An der Wirkung. Und was tut der Geist Gottes? Der Geist Gottes sagt nicht, hier ist die richtige Gemeinde und diese Taufe muss jetzt mit dir vollzogen werden und diese Handlung ist wichtig. Steht nirgendwo in der Bibel. Er wird mich, Christus, verherrlichen. Wenn Sie Wirkung des Geistes Gottes erkennen wollen, dann redet er nie von Konfessionen, von Kirchen, nie von Predigern und Evangelisten, nie von Formen und Frömmigkeitstypen, sondern von Jesus. Und dann geschieht das plötzlich, dass Menschen in einer Größe und Schönheit Jesus erkennen. Dann jetzt begreife ich es erst. Jesus starb für meine Sünden, er hat mich lieb. Und ich erkenne sein Leiden, sein Sterben, sein Kreuz, seine Vergebung. Wie er in mir wohnen will. Und dass Christus der Allgenügsame ist. Die eine Rettung für eine verlorene Welt und sonst gar nicht. Und der Heilige Geist will gar nichts Zusätzliches hinzufügen, als dass er Christus groß macht und darauf hinweist. Und dann steht es auch noch da, von dem Meinen wird er es nehmen, von dem, was Jesus geoffenbart hat. Ich sagte vorhin den sehr kühnen Satz, das Werk Jesu wäre nutzlos ohne den Heiligen Geist. Aber jetzt können wir umgekehrt sagen, der Heilige Geist will nichts für sich. Nichts für sich. Der Heilige Geist erforscht alle Dinge. So sagt Paulus im Korintherbrief. Er weiß alles. Alle Geheimnisse. Es wäre hochinteressant, wenn uns der Heilige Geist alle Geheimnisse enthüllen würde. Etwa, wann geht die Welt unter und wie wird das sein? Und alle Details hätten wir ja gern gewusst. Und die weiß der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist sagt, er wird es uns nicht verkündigen. Und wenn jemand behauptet, das hätte der Heilige Geist gesagt, sagen sie, du musst lügen. Das kann gar nicht sein, weil Jesus sagt, er kann es nicht. Er will es nicht, obwohl er es kann. Er will nur, der Geist Gottes will nur die Jesus-Offenbarung uns nahebringen. Von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Viel haben die Jünger damals noch gar nicht fassen können. Wir sind froh, dass die Apostel es uns dann in den Briefen, in der Apostelgeschichte uns noch einmal erklärt haben, was Jesus für uns fehlsame
Menschen bedeutet.
Von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen.
Und jetzt wissen Sie, wie das geht beim Heiligen Geist. Da lesen Sie ein Wort in der Bibel.
Gestern hat mir ein Kranker gesagt,
ich weiß gar nicht, ob er jemals in unserer Kirche war, hat er gesagt, das Wort an der Wand, das die lieben Bethesda-Schwestern dorthin gehängt haben. Wissen Sie, das ist ein Wort.
Das kann der Heilige Geist machen.
Ein einziges Bibelwort.
Und da merkt ein Mensch, da ist Leben drin.
Der andere schüttelt oder zuckt die Achseln und sagt, was ist das schon?
Und sie hören ein Wort, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten?
Und das Wort wird lebendig und kräftig.
Der Heilige Geist macht uns das so groß,
so wie Sie es dann kennen, dass es plötzlich, und davon haben wir ja angefangen, in Kreuz und Leiden, in Angst und Not, selbst in den Todesqualen und in Schmerzen,
uns zum Anker wird, wo man sich fest dran halten kann, wo man sagt, und wenn die ganze Welt zerfällt, daran halte ich mich. Ich weiß, dass Jesus bei mir ist. Sein Vergebungswort gilt mir. Ich bin mit Gott in Ordnung.
Der Heilige Geist macht uns gewiss, oder ich sagte, ich würde den ersten Teil auch überschreiben, der Heilige Geist macht's
ganz hell, mitten im Dunkeln.
Das ist wunderbar, wenn ich das erleben und erfahren darf, dass er mir den Durchblick schenkt, dass ich Jesus erkennen kann, an ihn glauben darf.
Ohne Geist Gottes können Sie nicht glauben. Ohne Geist Gottes können Sie nicht selig sterben. Ohne Geist Gottes können Sie nichts wirken. Ohne Geist Gottes können Sie auch nicht beten.
Und das wirkt dann der Heilige Geist, das ist das ewige Leben, dass ich dich, den ewigen Gott erkenne und seinen Sohn Jesus. Und wenn Sie einmal drüber nachdenken, merken Sie, da wird von der Dreieinigkeit gesprochen. Ich möchte jetzt gar keine Lehren Ihnen verkündigen, aber das steht alles hier da in diesem Abschnitt. Wie diesem Vers 15 wunderbar umschrieben.
Das ist das Leben, das erfüllte Leben. Heute zu wissen, ja, so ist es. Der Vater in seiner Güte schenkt mir all das Gute. Jesus, der mir die Erlösung gibt und der Heilige Geist macht, dass ich es mit meinem kleinen Herzen fassen und gewiss glauben kann.
Jetzt einen zweiten Abschnitt will ich angliedern. Es wird noch viel mehr hier in den Jesusworten vom Geist Gottes gesagt. Nämlich, wir verstehen ganz neu. Wir werden gewiss, was ist, oder es wird hell, und jetzt wir verstehen ganz neu.
Ich weiß nicht, warum uns das so eigen ist. Vielleicht, weil manchmal auch der Heilige Geist etwas im Geheimnisvollen liegt, dass viele Menschen sich gerade durch den Geist Gottes sich immer die Enthüllung von Geheimnissen erhoffen. Also zum Beispiel, wenn ich nur mal das Thema hier anschneide, Träume und Zeichen. Es ist doch immer wieder der Wunsch, in das Unbekannte unseres Lebens vorzudringen. Und da man weiß, der Geist Gottes, der erforscht ja alles, dann müsste doch der Geist Gottes mir auch alles, was verborgen ist, enthüllen. Es ist immer schwierig, wenn jetzt einer hierher treten würde in unsere Kirche und sagt, ich habe den Heiligen Geist und ich sage euch Prophetien der Zukunft. Und sagt die Schrift ja ganz deutlich, es könnte der Schrift nicht ein Wort hinzugefügt werden. Schon daran müsste man ja erkennen, dass es nicht vom Geist Gottes sein kann. Aber auch unter bibeltreuen Christen ist man manchmal nicht so klar in seinen Schlussfolgerungen. Also das geht gar nicht. Es kann gar keine neue Prophetie kommen. Auch wenn er das Zukünftige uns auslegt, kann er nur auf die Jesusworte zurückgreifen. Er kann uns nur Bibelauslegung betreiben. Der Heilige Geist hat darauf verzichtet, uns neue verschlüsselte Zukunftsaussagen zu geben. Und wenn Sie einmal das auch nachprüfen, so viel von den Zukunftsprophetien, die auch unter den Christen umhergehen, haben sich ja alle nicht erfüllt. Bloß die meisten sind nicht kritisch genug, sie mal nachzuprüfen. Ich könnte Ihnen x Dinge aus den letzten Jahrzehnten sagen, die sich alle als Lug und Trug entpuppt haben. Da gab es viele Prophetien, die viele aufgeregt nachgeplappert haben. Sondern was sagt uns der Heilige Geist, dass wir es klar verstehen.
Er zeigt uns, und da steht das Erste da, jetzt gucken Sie nochmal genau rein in den Vers, Vers 8, er wird der Welt die Augen auftun über die Sünde. Also es ist traurig. Fast meine ich, es sei ein Trick vom Teufel, dass er das Werk des Heiligen Geistes hier in den Köpfen vieler Leute umpolt, dass die immer nur auf wunderfitzige Neuigkeiten, die nur gegen die Wahrheit der Bibel sind, gerichtet sind. Dabei will der Heilige Geist uns die Augen auftun über die Sünde. Das ist das Erste, was er tut. Und daran merken Sie das Werk des Heiligen Geistes. Nicht in den hochtrabenden Reden. Das ist immer in unserer Zeit hochinteressant, wenn einer auftritt und sagt, ich bin ein Übermensch und ich stehe über euch allen. Aber jetzt müssen wir gerade sagen, hätten diese Leute, die solche Prophetien geben, den Heiligen Geist, dann würden sie bis in ihre Todesstunde von ihrer Sünde reden. Hoffentlich haben Sie verstanden. Wer den Heiligen Geist hat, der kann nie mehr sich hochschwingen und sich einreden, als ob er ein Superheiliger wäre. Der wird ein Leben lang leiden. Und mir geht es so, je länger ich im Glauben stehe, umso mehr leide ich unter der Sünde. Es ist gar nicht so, dass ich sage, so jetzt mache ich so Fortschritte. Ich merke, dass wie das mein ganzes Wesen und mein ganzes Denken prägt und wie Sünde gar nicht bloß eine Aneinanderreihung von einzelnen Übertretungen ist, sondern wie es hier heißt, Sünde ist mein ganzes gottloses Wesen, dass ich ohne Jesus leben will, dass ich mein Ich ohne Jesus suche, auch im frommen Aufbäumen meines eigenen Willens. Und darum bitte ich Sie, dass Sie das alles jetzt vergessen, was so oft mit dem Heiligen Geist verknüpft wird, und ich meine fälschlich verknüpft wird. Überschäumende Gefühlsausbrüche oder die Erhitzungen des frommen Gemütes oder Erregung und Stimmungen und Musik, begeisternde Musik, die uns wie in eine Trance rückt. Der Heilige Geist macht uns sehr nüchtern und überführt uns von der Sünde. Und wenn wir von der Sünde reden, da ist nichts mehr von der Stimmung. Zu mir sagen manchmal Leute, das musst du miterleben. Sagen, muss ich gar nicht miterleben. Man muss nicht alles miterleben. Der Heilige Geist öffnet der Welt die Augen über der Sünde. Und Sünde ist, ohne Jesus leben, an ihm vorbeizugehen. Und deshalb müssen Sie mal aufpassen, so viel, was uns heute auch begegnet, sind Zeitgeisterscheinungen. Die finden Sie bei New Age, finden Sie auch Wunderheilungen. Sie finden Erregung des Gemüts, Sie finden es in der Rockszene, manchmal sind sogar die erhobenen Hände fast noch ähnlich. Das sind Zeiterscheinungen. Das ist nicht zwangsläufig. Sie dürfen die Hände erheben, wie Sie wollen. Die Formen sind gar nicht wichtig, sondern die Frage ist, wenn der Geist Gottes bei uns wirkt, ob wir nüchtern erkennen, was uns der Geist zeigt. Wir brauchen einen Heiland, an den wir uns klammern können. Und er wird uns Gerechtigkeit zeigen. Gerechtigkeit. Dass es das gibt für sündige Menschen, dass man zum Vater im Frieden heimkehren kann, dass man selig sterben kann. Gibt es was Größeres? Dass der Geist des Todes Macht zerbricht. Dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Das ist ein Werk des Geistes Gottes. Das allergrößte Wunder, das möglich ist. Dass ich der sichtbaren Welt ihr Urteil spreche. Und hoffentlich schenkt uns der Geist Gottes mal den Glauben, dass wir uns mit wachem Sinn von unseren Angehörigen verabschieden können und sagen, ich gehe heim zu meinem Vater. Größer geht's gar nicht mehr im Wunder. Nun kann der Geist Gottes auch viele andere Wunder wirken. Wir wollen ihn nicht einschränken, aber daran wird sich zeigen, an der Sünde, an der Gerechtigkeit und am Gericht. Wir wollen es uns gefallen lassen, dass uns jedes Bibelwort richtet, tröstet und zerbricht. Es gibt überhaupt kein Wirken des Geistes Gottes, ohne dass er immer wieder Sünde in sein Licht stellt. Und ich darf nur beten, o komm du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Zerbrich doch unsere traditionelle Frömmigkeit, unsere Gleichgültigkeit, unser
überhebliches Denken und mach uns immer wieder zu Menschen, die in deinem Lichte stehen, so wie es am Pfingstfest war. Petrus hat gesprochen und sie begriffen alle, wovon er geredet hatte. Und plötzlich bohrte sich in das Herz, in das Gewissen dieser Menschen und sie rufen und sagen, wie kann mein Leben neu werden? Mir fiel gestern ein Brief von einer Mitarbeiterin von christlichen Fachkräften in die Hand, die ganz in Nordkenia in einem Wüstengebiet am Turkana-See arbeitet und die einen Volksstamm traf. Und sie war ganz erschüttert, eine schlichte Krankenschwester, dass sie sagt, das ist eine ganz merkwürdige Mischung, Heidentum, Animismus, also Geisterglaube mit Islam verknüpft und dann satanischer Anbetung. Es gibt richtige Satanisten drunter. Und dann schreibt sie, betet für mich, dass ich diesen Menschen Jesus groß machen kann. Nicht? Welcher Mut, der Geist Gottes. Ich will da hineingehen. Das kann nur der Geist Gottes machen. Menschen überführen, das sei noch vor einem Jahr ein Säugling als Menschenopfer dargebracht worden. Und da geht so eine schlichte Frau rein, die gar keine theologische Ausbildung hat und möchte die Gerechtigkeit Jesu verkünden. In Blut Jesu ist alles gebüßt und abgetragen. Und wenn Sie es genauso merken, der Geist Gottes macht uns mutig und stark. Wir verstehen ganz neu, was er will und wer wir sind und was Christus ist. Und noch das Letzte, wir werden sicher geführt. Also, wir werden sicher geführt. Er wird uns, der Geist Gottes wird uns in alle Wahrheit leiten. Ich brauche nichts mehr dazu sagen, dass es nicht um die Entschlüsselung von irgendwelchen Welträtseln geht. Das werden wir erst an jenem Tage, wenn wir vor Jesus stehen, erfahren. Da werden wir nicht mehr warum fragen. Aber er wird uns in alle Wahrheit leiten. Und das ist mir ein großer Trost, weil wir in unserem Lebensweg schwierige Entscheidungen zu fällen haben. Und ich habe heute in der Pfingstpredigt begonnen, dass ich zu solchen redete, die in der Traurigkeit sind, bei denen die Sonne nicht leuchtet heute, die in der Schwermut sitzen. Und nun wird verheißen, der Geist Gottes wird dich in alle Wahrheit leiten. Wir würden so gerne wissen, wohin geht der Weg? Was wird in einem halben Jahr sein? Soll ich ins Altenheim? Soll ich die Wohnung aufgeben? Und die andere wird sich überlegen, soll ich heiraten? Was ist die Wahrheit? Wir haben es doch gesagt, er wird uns in alle Wahrheit leiten. Wir werden sicher nicht weit unseren Weg erkennen, aber Sie dürfen dieses Wort auch einlösen, dass der Geist Gottes Ihnen Klarheit schenkt über Ihre Lebensentscheidungen. Das geht manchmal durch ein langes Ringen und da fällt kein Zettel vom Himmel herunter oder irgendwo ein Blitz oder sowas, der uns den Weg erhält, sondern beim Bibellesen werden uns immer mehr göttliche Wahrheiten aufgehen. Der Geist Gottes bleibt dabei. Der Geist Gottes wirkt nur durch das Jesuswort. Daran hat er sich gebunden. Von dem Meinen wird er es nehmen. Aber über dem Bibellesen werden wir immer mehr Wahrheiten erkennen. Und über den Wahrheiten werden Sie auch Ihren Lebensweg und den Weg, den Sie gehen sollen, besser erkennen. Sie müssen ein wenig mitdenken. Es geht so, wie wenn einer durch eine Tropfsteinhöhle mit Ihnen geht und dann nimmt er eine Lampe mit und dann hält er sie hoch und dann zeigt er uns die Stalagmiten und die Stalaktiten und sagt, guck mal, da sind, dann leuchtet er da hinüber und dorthin und auf die Decke und auf den Boden. Ich sehe immer nur so ein Stück weit, ich sehe nicht alles, ich sehe nicht das Ende der Höhle. Aber wenn er vorausgeht und die Lampe richtig hält, dann kann ich auch meinen Weg sehen. Und ich kann darauf achten, dass ich meinen Kopf nicht an so einen Tropfstein stoße und mich verletze. Und ich kann meinen Weg sicher gehen, wenn ich mich halte an das Wort Gottes und an das Gebot Gottes, so wie es der Heilige Geist mir auch immer wieder gewiss macht. Ich möchte sogar sagen, wenn Sie den Heiligen Geist haben, dann kriegen Sie einen Wissensdrang, nicht diesen wunderfitzigen Wissensdrang, sondern einen Bibelhunger. Ich freue mich immer, wenn ich das merke bei Menschen, dass sie wirklich sagen, ich habe im Urlaub stundenweise in der Bibel lesen müssen. Toll, das ist der Heilige Geist. Und sie haben Wahrheiten entdeckt, auf einmal Zusammenhänge gesehen und Dinge begriffen, die ihnen vorher verschlossen waren. Und das Wort wurde lebendig, sagen mir ist neulich beim Bibellesen morgens beim Hesekiel so gegangen. Ich weiß nicht, wie oft ich das gelesen habe, aber es war mal irgendwo verschlossen. Und dann haben wir gesagt, das ist ja ganz wichtig, was da steht. An einer Stelle, an der wir immer vorbeigelesen haben. Er wird uns in alle Wahrheit leiten. Und nun hat Jesus gesagt, ich will euch den Tröster geben, wie gut, dass er weggeht. Wie reich ist eine Gemeinde. In der Bibel wird oft das Bild gebraucht vom durstigen Land, wo der Boden rissig ist, wo alles verdorrt und dürr ist. Es wird uns manchmal schwer, wenn wir sehen, wie Gottesdienste leer sind, Menschen bloß noch traditionell christlich sind, wie in unserem deutschen Land Glauben abstirbt, Gottesfurcht, Menschen frech, ohne Gott leben wollen. Und dann sagen wir, ach komm doch mit deinem Geist. Ich will ganz neu hoffen und beten und mutig sein und sagen, Jesus, wirke doch durch deinen Geist, sende ihn jetzt noch einmal, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wirke in uns Buße, Umkehr, die wir doch nötig brauchen, dass wir als Gemeinde wieder ganz neu uns von dir und deinem Geist füllen lassen. Und dass wir voll sind von deiner Wahrheit, nicht von Kopfwissen, sondern von der Wahrheit Gottes. Und dann schaffe aus uns neue Menschen. Menschen, wie war es dort in Pfingsten? Mit Feuer und Wind. Feuer und Wind, was ist denn das? Die brennen für Jesus, deren Herz brennt in der Liebe, die tätig sind, das ist doch gemeint. Und wie bei der großen Windenergie, die ein ganzes Segelschiff treibt, die getrieben sind von der Wahrheit Gottes, ihm zu dienen. Ach, wir müssen heute sagen, komm, Heiliger Geist, zu mir und tu dein Werk unter uns. Amen. Jetzt singen wir noch von dem Lied, zieh ein zu deinen Toren. Das ist ein Paul-Gerhardt-Lied. Und er hat auch in vielen Versen das Werk des Geistes Gottes umschrieben. Da ist lehrmäßig, das so prächtig zusammengefasst. Leider können wir nicht alle Verse singen. Das ist im zweiten Vers so schön drin, dass er uns von Sünden Hilf und Errettung schafft und unseren Sinn entsündigt. Aber wir singen jetzt die Verse 5, 6 und 7. Du bist ein Gebetsgeist, ein Freudengeist und ein Geist der Liebe. Wir wollen beten. Du bist es, Herr Jesus, der uns oft auch durch die Tiefen, auch durch Traurigkeiten und durch finstere Täler führt. Und du nimmst uns ganz bewusst nicht alles weg, was uns belastet, was uns Angst macht. Du möchtest uns im Glauben einüben, im Glauben, der nicht am Sichtbaren hängen bleibt, der nicht den Erfolg braucht, sondern der deinem Wort traut. Und da möchten wir dich bitten, dass du jetzt auch unseren Glauben stark und gewiss machst durch deinen Geist, dass du verherrlicht wirst durch unser Leben und dass wir das auch dann so umsetzen können in all die Schwierigkeiten unseres Lebens hinein. Wir wissen um deine große Wundermacht. Wir wissen, dass dir nichts unmöglich ist. Aber wir wollen auch nichts von dir, was nicht nach deinem Willen ist. Und darum danken wir dir, dass du dein Lob auch heute holst von den Krankenbetten, aus den Lippen von Schwermütigen und Geängsteten und Trauernden. Und stärke auch unseren Glauben. Und wir danken dir, dass du uns immer wieder hineinleuchtest, auch in die Abgründe unseres Herzens. Und dass wir dort immer wieder deine Rechtfertigung erfahren dürfen, wie du Schuld vergibst, auslöscht und Frieden schenkst. Einen Frieden, der höher ist als alles, was diese Welt geben kann. Dir sei Lob und Dank, dass dein Geist uns hier dein ganzes Werk so nahe bringt. Und wir möchten dich bitten, dass dein Geist unser ganzes Leben, unser Herz, unseren Sinn und unser Denken heiligt, sodass wir Frucht bringen können für dich. Erwecke unsere oft trägen und toten Herzen, dass wir Liebe üben können, wie du liebst, dass wir vergeben, wie du vergibst. Und erwecke auch unsere Gemeinde und deine weltweite Christenheit. Und wir freuen uns, wie du in vielen Teilen der Welt Erweckung schenkst und neues Leben. Lass es doch auch bei uns geschehen, dass Menschen durch deinen Geist erweckt werden zu der Nachfolge und zum Hören deines Wortes. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, Ewigkeit. Amen. Wir singen noch von diesem Lied, zieh ein zu deinen Toren, 105, die beiden letzten Verse. Da geht es darum, dass wir mit Mut und Freude und Kühnheit auch jetzt im Kampfe stehen, auch gegen alle Anfechtungen kämpfen, 105, 12 und 13. Wir haben heute wegen der Schulferien keinen zweiten Gottesdienst und darum haben wir heute nicht den Druck, der sonst wegen dem nachfolgenden Gottesdienst ist. Wir wollen das Abendmahl feiern und weil das viele immer wieder wünschen, mit Austeilung hier am Altar. Ich darf Sie dazu einladen. Wir freuen uns an diesem schönen Wetter besonders, weil wir ja auch an die Jugendtreffen heute denken. Und Sie beten auch dafür, dass Gottes Geist hier viel Frucht wirken kann. In Eidlingen, in Esslingen, beim Württembergischen Brüderbund und dann das Missionstreffen und morgen das Gemeinschaftstreffen in Bad Liebenzell. Und wir hoffen auch, dass Gott den Wolken gebietet, dass das so stattfinden kann, dass alle unter dem Wort gesammelt hören können. Am Dienstag haben wir kein Bibeltraining, weil wir morgen Gottesdienst haben. Es ist dann am Dienstag, der sich anschließt, kein Bibeltraining. Am Mittwoch bei dem Männerabend, der sich dort trifft, in dem Restaurant Wolkenstüble im Asemwald, am Mittwoch, 2. Juni um 20 Uhr, das ist eine Programmänderung, da spricht Stefan Fett und zeigt Dias zum Thema Krisengebiet Fernost. Das betrifft die Männer, also der Termin, der stimmt, so wie im Notizenzettel steht, sondern das Thema Mittwoch, 20 Uhr. Und das Opfer ist heute von der Kirchenleitung erbeten für ökumenische Missstände, Notstände, nicht ökumenische, Notstände. So. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.